Zielsetzung muss schon so das Halbfinale sein.
Also man darf sie auch nicht auf die ganz leichte Schulter nehmen, aber sie haben schon einen Plan. Spotlight DFB, die Kicker-WM-Show, powered by Zalando. Sind wir und auch du zu hart zu ihm?
Nee, sind wir nicht. Wir dürfen es auch erwarten. Ich finde, das ist ein genialer Fußballer, ein geiler Kicker.
Du guckst das Spiel?
Ich bin auf Mallorca tatsächlich. Megapark oder Bierkönig. Mal schauen, wo kein Einlassstopp ist.
Ja, moin und herzlich willkommen zu Folge 3 von Spotlight DFB, die Kicker-WM-Show, powered by Zalando. Freunde, endlich geht's los. Deutschland startet in die WM 2026 mit dem Spiel gegen Curaçao. Wir bereiten euch bestens darauf vor mit unserem WM-Experten Nils Petersen hier im Studio. Und das schon mal vormerken, es gibt am Montag dann hier auch eine Recap-Show zu dem Spiel. Und einer, der ganz gut weiß, wie wichtig so ein Turnierstart ist und da durchaus schon mal aktiv mitgewirkt hat, der schätzt das DFB-Team vor dem Start so ein.
Ja, ich würde uns jetzt auch nicht zu den Top-Favoriten zählen. Für mich ist das Spanien und Frankreich die Top-Favoriten auf den Titel. Aber wir gehören schon immer noch zu den Mit-Favoriten, würde ich sagen. Also unter den Top 8 Nationen sind wir auf jeden Fall. Deswegen würde ich schon sagen, Zielsetzung muss schon so das Halbfinale sein, da hinzukommen. Da kann man immer auf dem Weg auch mal gegen eine große Nation eben ausscheiden. Aber das Ziel sollte schon sein, unter die Top 4 eben zu kommen. Und das ist definitiv möglich.
Also Halbfinale sagt Philipp Lahm, der WM-Kolumnist ist beim Kicker. Also ihr könnt seine Texte auf kicker.de und im Magazin lesen. Und in Videoform ist er dann auch hier bei uns in der Show am Start. Als perfekte Ergänzung zu unserem WM-Experten Nils Petersen. Grüß dich, Nils.
Moin Marc, grüß dich.
Nils, bist du schon im WM-Fieber? Wie hast du die ersten Spiele, den Auftakt wahrgenommen?
Mehr denn je. Also ich habe tatsächlich das Eröffnungsspiel Mexiko-Südafrika in einer Sportsbar geschaut, im Pub. Gefühlt hunderte Mexikaner dort, ein paar Sombreros haben mir den Blick zum Fernseher verwehrt. Aber spätestens als Tore gefallen sind, hat man schon sehr laut gehört. Also die können schon geil jubeln und war ein zu erwartender Sieg. Aber jetzt bin ich natürlich voll drin im Fieber, klar.
Ja, die sind ein bisschen lauter als wir Deutschen, ne? Die
machen ja, das können sie schon gut. Hat man auch, glaube ich, sogar vom Stadion so in die Wohnzimmer oder in die Pubs dann auch übertragen bekommen.
Aber hast du eigentlich dann genau richtig gemacht, um in Stimmung zu kommen? Da in so einem mexikanischen Pub kann ich mir auch gut vorstellen. Wie haben dir denn die Gastgeber generell gefallen, jetzt auch rein sportlich?
Sehr, sehr gut. Die Mexikaner finde ich schon auch einen zu erwartenden Sieg gegen Südafrika, aber trotzdem auch relativ souverän. Gut, drei Platzverweise spielt dann halt auch mit rein. Aber Kanadier haben mir gut gefallen gegen Bosnien. Da wusste ich nicht so richtig, was ich kriege. Haben mir gerade offensiv sehr gefallen, hatten echt so 4-5 Hochkaräter, hätten das Spiel auch gewinnen können müssen eigentlich. Und die USA fand ich auch jetzt nicht mal überraschend. In der Höhe und Deutlichkeit ja, aber gegen Deutschland habe ich schon gemerkt, die haben schon Power nach vorne. Das ist schon eine hohe Intensität. Und dann haben sie auch vorne dann mit Balogun jemanden, der dann auch die Dinger einschweißt. Die sind schon gut aufgestellt. Also die muss man jetzt auch nicht gleich als Gegner kriegen.
Wenn wir gerade schon beim Eröffnungsspiel waren, muss ich natürlich fragen, da war jemand im ZDF zu sehen, den du ganz gut kennst, ne? Christian Streich als WM-Experte. Wie hat er dir gefallen?
Ich muss ganz ehrlich zugeben, es war mir zu spät, aber ich habe ohne Ende Nachrichten bekommen, wie gut er es gemacht hat. Es wundert mich nicht. Er hat dann natürlich so eine lustige, positive, kauzige Art. Gibt da schon den einen oder anderen Running Gag. Also ich glaube schon, dass er sich da etabliert hat und dass er auch genau dahin gehört auf diese Bühne und dann auch die Leute in Deutschland gut unterhält.
Ja, diese lustige, kauzige Art, die könnt ihr bei uns übrigens auch nochmal verfolgen. Wir haben ihn nämlich ein paar Tage vor dem WM-Start auch im exklusiven Interview gehabt. Also da auf jeden Fall reinschauen, Behind the Kicker Interview mit Christian Streich auf YouTube und auf allen Kicker-Plattformen. Nils, so kurz vorm Turnierstart als DFB-Spieler, du hast das ja bei Olympia dann auch erlebt, nimm uns mal so ein bisschen mit in die Gefühlswelt. Spielt man da so ein paar Szenarien im Kopf durch? Wie ist es mit der Anspannung? Nimm uns da mal mit.
Ja, es sind so einzelne Etappen. Du hast noch die Testspiele in Deutschland oder das Testspiel in Deutschland, dann fliegst du rüber. Also es kommt immer näher so zum Turnierstart. Und dann ist es eigentlich wie beim Heimturnier, dass es so ein bisschen nervt, dass du einfach noch nicht dran bist. Du willst eigentlich das erste Spiel haben, damit du sozusagen gleich ein Erfolgserlebnis hast, dass du früh dran bist. Da waren wir jetzt auch verwöhnt, 24 natürlich, denn, dass du startest. Und dann, ja, kommen mehr Nachrichten rein. Der Appetit wird kleiner, weil du natürlich weißt, okay, übermorgen, morgen, heute, irgendwann ist es dann soweit. Dann kommt der Tag der Tage und dann spätestens dann bist du, glaube ich, voll drin und kommst dann auch gar nicht mehr raus aus dieser Thematik, in diesen Tunnel zu gehen.
Und die Anspannung zu lösen, da hilft dann natürlich auch gute Stimmung im Team, ne? Und da gibt es ja jemanden, da gibt es ein paar, glaube ich, im Team, aber gerade Radio UNDAF, würde ich mal sagen, ist so ein bisschen in die Fußstapfen von Thomas Müller geschlüpft. Und der hat jetzt, da wurde natürlich auch viel auf Social Media drüber gesprochen, einen Vlog für den DFB-Kanal gemacht. Der Stuttgarter hat gleich mal, würde ich sagen, den Neuling im Team ein bisschen eingenordet.
Unser Neuling, ja? Yeah. Geh mal Wasser holen.
Du bist neu, Bruder. Geh runter.
Nein, Spaß.
So. Ja, also Stimmung bestens im DFB-Lager. Nils, wie oft wurdest du früher Wasser holen geschickt?
Also ich war ja auch nur einmal neu da als Debütant und von daher wahrscheinlich nur einmal. Aber es war, glaube ich, kein Wasser. Das war wahrscheinlich Maracuja-Scholle, Holunder-Scholle, irgendwas Fancyes.
Aber früher in Freiburg haben sie dich auch ein bisschen Wasser holen gescheucht.
Egal, wo ich neu war. Ich habe mich dann immer in den Dienst der Mannschaft gestellt und gerne auch getragen und bestellt.
Ja klar, Mannschaftsspieler, Profi. Naja, sieht ja alles ganz harmonisch aus, aber fragen wir doch mal jemanden, der das ein bisschen besser weiß. Matthias Dersch, grüß dich.
Schönen guten Morgen. Ich habe auch hier die Wasserkästen für euch getragen, damit ich hier am Flughafen in Raleigh noch für euch zur Verfügung stehe. Schön, euch zu sehen.
So, ich wollte gerade sagen, du stehst schon am Flughafen und bist abflugbereit nach Houston. Hast du die Mannschaft schon im Schlepptau?
Ja, die kommt ein bisschen nach. Ich bin die Vorhut quasi, um schon mal zu schauen, wie die Temperaturen da sind. Ich erwarte es sehr heiß, aber das Gute ist ja, das Stadion ist überdacht. 21 Grad wurden angekündigt. Deshalb habe ich auch einen Pulli an.
Ich wollte gerade sagen, also du bist ja winterlich gekleidet fast.
Ja, das ist aber tatsächlich nur der Flughafenatmosphäre. Wer schon mal in den USA war, der weiß, hier werden die Klimaanlagen immer richtig aufgedreht.
Ja, da sparen sie nicht mit, das stimmt. Matthias, gib uns doch mal ein erstes kleines Personalupdate. Hat sich jetzt noch mal in den letzten Stunden irgendwas geändert oder sind alle soweit fit und einsatzbereit?
Also wenn sich jetzt nicht niemand in der Nacht über irgendwie beim Gang zur Toilette noch den Fuß vertreten hat, dann sind alle fit. Das ist die gute Nachricht aus dem deutschen Lager. Und ich muss sagen, die Stimmung da, die ist auch richtig, richtig gut. Die sprühen alle vor Optimismus. Das ist fast beängstigend, würde ich fast sagen. Egal, mit wem wir in den letzten Tagen gesprochen haben, ob es ein Nico Schlotterbeck ist, ein Dennis Undaff. Die blicken alle mit voller Vorfreude voraus. Und ich sag mal so, die haben auch wirklich Selbstbewusstsein. Und ich muss sagen, das gefällt mir.
Ja, sprechen viele vom Weltmeistertitel, haben wir später Dennis Undaff auf der PK auch nochmal angesprochen. Matthias, jetzt wird viel über die Bedingungen vor Ort gesprochen, wir haben es gerade auch schon gemacht mit der Hitze. In Texas, würde ich mal sagen, sind jetzt auch nicht gerade frische Temperaturen. Wie groß wird dieses Thema Hitze fürs DFB-Team?
Ich glaube, dass das jetzt beim Eröffnungsspiel gegen Curaçao noch kein Thema wird aufgrund der klimatisierten Arena. Aber das wird im Turnierverlauf ganz sicher ein Thema. Und da wird es für die deutsche Mannschaft in meinen Augen auch darauf ankommen, dass sie den Spielstil anpassen, dass sie nicht über 90 Minuten Vollgas geben und einfach immer alles rauspowern. Denn ich glaube, dann wird es irgendwann wirklich schwierig, dieses Niveau zu halten. Vielleicht ein bisschen an Arsenal orientieren, manchmal einen Gang rausnehmen, sich vielleicht auch mal ein bisschen den Bus parken, so rund um den Strafraum. Das ist, glaube ich, die Devise, die bei diesem Turnier zum Erfolg führen wird.
Ja. Da hole ich jetzt auch dich mal mit rein, Nils, weil ich meine, Hitze hast du auf dem Platz auch ein paar Mal. Also Freiburg ist ja jetzt auch im Sommer, ist auch nicht gerade frisch. Was macht das mit dir als Spieler? Ist das auch eine individuelle Geschichte, wie jeder damit umgehen kann?
Oh, das ist schon viel Mindset. Christian Streich hat immer gesagt, ihr müsst lachen, ihr müsst dem Gegner signalisieren, die ist nicht warm, die ist eigentlich kalt. Und dann ist das schon viel Kopfarbeit, dass du dann rausgehst und sagst, okay, ich nehme das jetzt einfach an. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob du den Ball hast oder ob du ihm hinterherrennen musst. Deswegen schadet es nicht, wenn du dann natürlich ganz, ganz viel Ballbesitz hast bei so einem Turnier und gerade auch bei so einem Pflichtspielstart in diese WM. Deswegen ist das, glaube ich, der genau richtige Gegner.
Ja, macht natürlich aber auch ein bisschen was mit dem Rasen. Da kommen wir gleich auch zu zweit nochmal drauf zu sprechen. Aber Matthias, wie hast du das jetzt so beobachtet und von Spielern auch vor Ort gehört im Training? Wie kommen die mit den Platzbedingungen zurecht?
Ja, da gibt es gemischte Aussagen, würde ich mal sagen. Die offizielle Sprachregelung ist, dass die Trainingsplätze gut sind auf der Wake Forest University. Die DFB Greenkeeper kümmern sich da auch sehr gut drum. Aber klar, man kommt an den Temperaturen und an den klimatischen Bedingungen natürlich nicht vorbei. Das macht auch was mit einem Rasen. Das ist ja eine regelrechte Wissenschaft. Da macht man manchmal so abfällige Witze über Greenkeeper. Uli Hoeneß lässt grüßen. Aber wenn man sich dann mal mit den Leuten unterhält, die sich damit beschäftigen, die haben schon ordentlich zu tun. Und von den Spielern hört man schon das ein oder andere Klagen über den Rasen, dass das eben anders ist als in Europa, ganz klar.
Ja. Dann vielleicht zum Abschluss noch, Matthias, wie ist dein Gefühl vor dem Auftakt aus deutscher Sicht?
Also ich glaube, es kann keinen besseren Auftaktgegner geben als Curaçao und damit meine ich das gar nicht böse in deren Richtung. Das ist ein Riesenerfolg für die, dass die überhaupt bei diesem Turnier dabei sind. Die deutsche Mannschaft ist der glasklare Favorit und das ist die Chance, um nach den beiden vergangenen Weltmeisterschaften jetzt auch wirklich mit einem richtig guten Gefühl reinzugehen und einen hohen Sieg einzufahren. Ich sage es ganz offen, also ein 4-0, ein 5-0, vielleicht sogar ein 6-0. Man hätte danach die Gewissheit, dass man eigentlich fast gar nicht mehr ausscheiden kann dank des neuen Modus und dann könnte man doch relativ befreit gegen die wesentlich schwereren Aufgaben dann antreten, die da noch kommen.
Ja, schauen wir mal, wie das DFB-Team mit den Bedingungen mit der Hitze umgeht und auch wie ihr auf der Pressetribüne damit umgeht. Ich gehe mal davon aus, die wird auch klimatisiert sein, also kannst du wahrscheinlich die Kühlweste zu Hause lassen, oder?
Ja, das ist ja das Schöne an US-Stadien oder auch das nicht so Gute, je nach Sichtweise. Man sitzt ja meist in Pressboxen hinter Glas. Das hat ein bisschen was von Fernsehgucken. Da ist es dann meist so 17, 18 Grad und die Atmosphäre, die kommt auch nicht so richtig durch. Ich sitze tatsächlich auch lieber in der Hitze dann in europäischen Stadien ganz nah dran am Platz.
Dann wünschen wir dir viel Spaß dabei, Matthias. Schönen Auftakt auch dir als DFB-Reporter in dieses Spiel. Und wir hören uns natürlich im Turnierverlauf immer wieder. Danke, Matthias.
Danke, ich freue mich. Euch noch eine schöne Sendung.
Ja, wir haben jetzt ein bisschen schon angesprochen, Nils, ne, die Temperaturen, die Auswirkungen. Und da haben auch Leroy Sané und Antonio Rüdiger drüber gesprochen im Zalando-Format 90+.
Also jetzt war ja letztes Jahr die Club-WM.
Ach, stimmt.
Wird nicht einfach, sage ich.
Wieso?
Also Klima,
so.
Die Plätze. So, natürlich ist es für alle so, Klima, aber...
Ja? Sagt, sind Plätze so ein Unterschied da?
Ja.
Ja?
Krass. Also, dann auch mit der Hitze, die werden sofort trocken.
Plätze ja. Sind komisch und so
richtig kurz. Dann, ja, ja, der Ball ist ganz anders. Also das kannst du natürlich gar nicht einschätzen.
Ja, ja.
Ja, es gibt da schon durchaus Bedenken bei den Spielern. Nils, erklär uns doch mal, so ein stumpfer, trockener Rasen. Was macht der gerade für eine ballbesitzorientierte Mannschaft, wie es das DFB-Team ja ist?
Ja, gerade Spiele, in denen du schon dann auch übermächtig bist, viel Ballbesitz hast und eigentlich den Gegner auch so ein bisschen vor dir herspielen willst, ist es eigentlich schon ganz praktisch, wenn der Ball schnell läuft. Das ist natürlich einfach nicht möglich. Das heißt, du musst dann schon auch die Passschärfe anpassen, das Passtempo, dann auch schauen, dass du die Bälle besser verarbeitest. Natürlich bist du als technisch versiertere Mannschaft im Vorteil, wenn du auch schwierige Bälle verarbeiten kannst. Aber du musst dich schon dran gewöhnen. Und deswegen ist es natürlich gut, dass jetzt schon in den USA sind. Die Plätze sind alle halt trocken aufgrund dieser Begebenheiten vor Ort. Da kannst du den noch so lange wässern. Also du profitierst schon eher als Mannschaft, wenn du jetzt, sag ich mal, sagst, du kommst jetzt nicht über den Ballbesitz.
Mhm. Das heißt, diese Mannschaften haben für dich dann auch bessere Chancen, bei diesem Turnier weiterzukommen, die jetzt vielleicht eher einen, würde ich sagen, destruktiveren Ansatz, einen vielleicht eher kontrollierteren, weniger schnellen und auf Pressing ausgerichteten Ansatz verfolgen.
Oh, das würde ich jetzt vielleicht gar nicht so sehen, weil du natürlich auch schon Mannschaften hast, die in der Tiefe, in der Breite wahnsinnig gut besetzt sind. Dann kommt es ja auch darauf an, kannst du mal durchrotieren. Wir haben jetzt in 11 Tagen 3 Spiele, bei den Bedingungen ist schwierig, ne? Aber dann ist natürlich gut, wenn du hier und da auch dich nicht wahnsinnig verschlechterst, wenn du auch mal durchrotierst, weil das natürlich dann auch müde macht, auch andere Plätze, auch für die Knie. Das ist wahnsinnig schwierig, diese Abbremsbewegungen, spielt auch alles mit rein. Dann geht es darum, auch defensiv, ne? Jedes Mal nachzulaufen. Für die Torhüter ist es auch schwierig, wenn der Ball ein paar Mal anders springt, dass man da auch keine Fehler macht, dass man da hellwach ist. Und dieser Fokus, weil du die ganze Zeit hellwach sein muss, weil die Begebenheiten anders sind, kostet dich vom Kopf so viel Energie.
Ist ja als Bundestrainer dann auch interessant, weil auf der einen Seite willst du ja deinen Ansatz jetzt auch nicht komplett über Bord werfen, andererseits musst du auch vielleicht ein bisschen anpassen. Was ist so da das richtige Maß?
Ja, dass du dann auch vielleicht schon mal sagst, okay, wir geil gegen Curaçao in der Hoffnung, dass du vielleicht dann auch schon zur Halbzeit standesgemäß führst, dass du nochmal sagst, wir rotieren ein bisschen durch, Spielzeit ein bisschen auch abwechseln, dass sozusagen auch dann die Müdigkeit nicht so groß ist, aber auch, dass andere einen gleichen Rhythmus kriegen und dass sich das so ein Stück weit auch verteilt, weil dann auch einfach dann gerade hinten raus Spieler eher hinten raus entschieden werden und dann brauchst du sozusagen auch dann die zweite Garde, dass du der Müdigkeit so ein bisschen auch entgegenwirkst, ja. Und natürlich auch mal trotzdem den langen Ball einbaust, weil du sagst, dann umgehst du diese vielleicht auch Fehlpassmomente, gerade auf diesen schwierigen Geläuf. Aber das ist immer wieder beim Thema perfekter Auftaktgegner, dass du das auch sozusagen ein bisschen auch testen kannst.
Ja, und alle betonen ja auch immer wieder jetzt auch die Spieler, ne, dass die Bedingungen für alle gleich sind und die suchen da auch gar keine Ausreden. Die bleiben ambitioniert, das DFB-Team. Das hat ja Dennis Undaff jetzt auch auf der jüngsten Pressekonferenz nochmal unterstrichen.
Ja, das ist das Ziel. Ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, ich will nur ins Achtelfinale kommen, dann wäre ich falsch hier. Ich glaube, jeder der Jungs, die da sind, hat das gleiche Ziel und das ist Weltmeister werden.
Ja, sie wollen Weltmeister werden, haben jetzt schon ein paar Spieler betont und sie werden voraussichtlich mit dieser ersten Aufstellung ins Turnier starten. Es ist die gleiche Elf wie beim Test gegen die USA, bis auf Manuel Neuer, der rechtzeitig fit geworden ist. Nils, ist es für dich die beste erste WM-Elf?
Ja, für den Stand, dadurch, dass Kai ausgefallen ist, muss man schon sagen, dass dann auch Sané es ordentlich gemacht hat gegen die USA. Ich finde auch, dass zum Beispiel jetzt Leveling, Undav auch dann die besseren Einwechselspieler sind. Das sind schon auch Spieler, die du dann am 60. Mal bringen kannst, gerade auch in diesem Spiel für die frische Verteilung, die dann sich auch nochmal Selbstvertrauen holen können. Und ansonsten, wir haben Außenverteidiger auch mit Brown, der mit bei, sage ich mal, auch einer der besten Linksverteidiger ist einfach, der das dann so wunderbar umsetzen kann und du wirst viel Ballbesitz haben. Du hast 2 Sechser mit einem Matcher und Pavlovic, die auch die das Spiel mit dem Ball lieben. Und deswegen ist eigentlich die Aufstellung jetzt auch Wirtz, Musiala, dass sie so ein bisschen in das Turnier reinspielen, dass sie da auch viel Spielzeit kriegen und hoffentlich auch viel Ballkontakte.
Ja, und du hast gerade die Einwechselspiele angesprochen, gegen USA schon gut funktioniert. Ne? Auch ein Amiri reingekommen, war irgendwie gefühlt sofort im Spiel. Also da hat man ja schon gute Optionen von der Bank. Wie sollte man dann jetzt, weil Curaçao ist wahrscheinlich zu erwarten im tiefstehenden Block, wie muss das DFB-Team da agieren?
wahnsinnig stressen, immer wieder reinspielen. Ich meine, normalerweise spielt Curaçao gerne im 4-3-3, aber klar, gegen Mannschaft wie Deutschland, dann wird sich auch einer hinten reinfallen lassen, dann ist dann auch eine Fünferkette ein tiefer Block und dann musst du sich stressen. Du brauchst ein bisschen Geduld, du brauchst trotzdem gutes Passspiel, ob dieser Bedingungen, die schwierig sind, aber dann musst du natürlich schnelle Verlagerungen spielen, schnelle Eingaben spielen, auch vielleicht dann natürlich, wir haben nicht diesen Bockstürmer, der da wirklich jetzt dann auch alle überspringen, sondern viele Bälle auch dann vielleicht in den Rückraum legen, dass dann da auch Wirtz, Musiala alle gut postiert sind. Einfach viele Chancen kreieren, um diesen Druck zu erhöhen, diesen Stress, dass sie Fehler machen. Sie grätschen viel im Strafraum. Es kann auch ein Punkt sein, dass dann der eine oder andere Elfmeter da vielleicht auch mal rausspringt. Aber es geht alles über schnelle Kontakte und Stress.
Jamal Musiala hast du jetzt schon angesprochen. Es wird gerade sehr viel über ihn diskutiert. Er kann ja absolut dabei helfen, ne, mit seiner Spielart. Er wird jetzt schon durchaus kritisch gesehen. Also viele sagen, er ist aktuell nicht in seiner besten Verfassung. Siehst du das auch so?
Ich sehe es auch so, aber es hat ja Gründe. Der Junge hat 1000 Minuten dieses Jahr gespielt. Das ist nichts in dieser Saison, ja. Und jetzt kommt er und jetzt spielen wir die WM und alle sind froh, dass er mit dabei ist, dass er rechtzeitig fit geworden ist. Deswegen sage ich ja, ist eigentlich perfekt, dass er jetzt die Zeit hatte mit den Testspielen, dass er jetzt noch Curaçao als Test in Anführungszeichen bekommt, um sich dann auch in so einen Rausch wieder zu spielen, um dann auch wieder diese Spielfreude zu entwickeln, Vertrauen in seinen eigenen Körper zu bekommen. Das sind wieder andere Bedingungen, sind wir auch beim Thema. Da habe ich schon die Hoffnung, dass er dann vielleicht Anfang Juli, wenn es darauf ankommt, da dann am Peak ist. Deswegen ist eigentlich eine gute Entwicklung gerade.
Ja, und es ist interessant, finde ich, weil ich habe mir die Zeit genommen und auch unsere Kollegen aus der Datenredaktion kontaktiert und die haben mal ein bisschen gegraben und einen Vergleich angestellt zwischen dem EM-Musiala, wo ja viele ihn eigentlich gelobt und eigentlich positiv gesehen haben, und dem 2026-Musiala. Und da sehen wir, wenn wir mal auf die Statistiken gucken, dass aktuell vielleicht viele auch ein bisschen zu hart sind zu ihm, denn in vielen für sein Spiel relevanten Werten ist er 2026 sogar besser. Wenn wir mal drauf schauen, Minuten pro Scorerpunkt sind es 104 seit Januar 26, wichtig in den Bayern-Spielen und den DFB-Spielen, während der EM 24 waren es 140, also da ist er besser. Torschüsse pro 90 Minuten, auch im Schnitt einen mehr. Torschussvorlagen 1,7 seit Januar 26, 1,1 während der EM. Ballkontakte im gegnerischen 16er pro 90 Minuten 8,2 und während der EM 6. Und auch bei Pässen ins letzte Angriffsdrittel oder im letzten Angriffsdrittel ist er besser. Nils, sind wir und auch du zu hart zu ihm?
Statistiken, Daten lügen nicht. Nee, sind wir nicht. Wir dürfen das auch erwarten. Ich finde, das ist ein genialer Fußballer, ein geiler Kicker. Wir haben die Hoffnung, dass er unter anderem uns dann auch sehr, sehr weit bringt. Und gerade jetzt, wie gesagt, Lennart Kahr ist ausgefallen und jetzt sind auch ein paar Spieler einfach da, wo ich sage, die haben das Niveau, uns auch weit zu bringen, dann darf man das auch erwarten. Und da habe ich einfach die Hoffnung, dass er da auch diese Leichtigkeit, die ihn auch auszeichnet, ja, diese Leichtigkeit in seinem Spiel, dass er die dann auch zum Vorschein bringt.
Mhm. Er ist wie gemacht fürs Spiel gegen Curaçao, haben wir jetzt halt schon gesagt. Und Nils, du bist ein bisschen ins Curaçao Rabbit Hole geschlüpft, ne? Du hast dich nochmal richtig gut vorbereitet auf den Gegner. Und ich glaube, so viel weiß die Allgemeinheit im Fußball Deutschland nicht über Curaçao. Nimm uns doch mal mit. Was sind die Stärken und Schwächen von unserem Auftaktgegner?
Musste mich auch erstmal reinlesen. Sie verlieren natürlich auch viele Spiele, wenn man sich jetzt mal die letzten Testspielergebnisse anguckt, egal gegen wen, ob Australien, China, Schottland. Es ist nicht so erfolgreich. Videos vom Aruba-Sieg habe ich jetzt nicht gefunden. Also sie spielen gerne eigentlich im 4-3-3, haben zwei Brüder im Mittelfeld, Bakuna, die echt das ordentlich machen. Sie leben schon von dieser taktischen Disziplin mit Advokatentrainer, der das natürlich auch noch einbringt. Viele Spieler, die in Holland spielen, die das 4-3-3 auch fühlen und leben, die damit groß geworden sind. Ich würde sagen, es ist wie eine ordentliche Zweitligamannschaft, könnte man so ein bisschen vergleichen. Dann auch mit Chong ein, der mal bei Werder Bremen tätig war, der schon ein bestimmtes Niveau hat, aber schon viel Prinzip Hoffnung nach vorne in dem Spiel, dass du sagst, tiefer Block, Fünferkette, klar, ganz klar, zwei bis drei Spieler davor und dann vorne hoffen, Lokadia, der die Bälle festmacht und Chong so ein bisschen individuelle Aktion. Aber jetzt vor kurzem haben sie gegen Schottland geführt, kriegen dann eine rote Karte und verlieren deshalb das Spiel. Also man darf sie auch nicht auf die ganz leichte Schulter nehmen, aber sie haben schon einen Plan, ne? Also diese taktische Disziplin, Standards. Und sobald sie den Ball gewinnen, ist das schon das Prinzip langer Ball und hoffen, ja.
Dick Advokat kennen viele noch aus der Zeit bei Borussia Mönchengladbach. Ist das für so eine Mannschaft genau der richtige Trainer? Sehr erfahren, ne?
Ja, ich habe auch Interviews gehört von Spielern, die gesagt haben, sie sind nur wegen ihm dahin gekommen, ja. Klar, es gehört auch zur Wahrheit, USA, Mexiko und Kanada mussten sich qualifizieren. Das war die Chance dann auch für kleinere Länder wie Curaçao. Aber trotzdem erstmal gegen Jamaika zu bestehen, sage ich mal, dann auch zu Null zu spielen. Haben wenig Gegentore kassiert in der Quali. Da haben sich dann auch ordentlich entwickelt. Und das ist ihm schon zu verdanken, der so ein Taktikfuchs ist. Ich habe auch gelesen, die Familien dürfen mit dem Hotel übernachten. Das sind alles andere Dinge. Ich glaube, so eine gewisse Leichtigkeit, die hat er vor Jahren auch noch nicht gehabt. Da war er noch strenger. Und das tut aber, glaube ich, diesem Spiel Spielstil und dieser Mannschaft auch gut, die über Leichtigkeit kommt.
Ja, nicht auf die leichte Schulter nehmen, hast du gerade gesagt. Die Gefahr des Unterschätzens, die sieht unser WM-Kolumnist Philipp Lahm nicht.
Es ist der Auftakt in einem Turnier, das heißt, jeder Spieler will seine beste Leistung zeigen. Jeder will in der Mannschaft bleiben, der von Anfang an spielt, und der eingewechselt wird, will zeigen, er will in die Mannschaft. Also deswegen mache ich mir keine Sorgen, das wird ein Auftaktsieg werden.
Ja, Nils, du warst ja mit Freiburg dann auch öfter mal Favorit und man weiß ja eigentlich, dass man den Gegner nicht unterschätzen sollte. Passiert das aber unterbewusst trotzdem?
Ja, dass du den Gegner unterschätzt schon, aber da bin ich auch bei Philipp Lahm, dass ich sage, ich weiß, dass mein Konkurrent nur darauf wartet, dass ich ein bisschen nachlasse, und er ist auch dabei, dass er sagt, der reinkommt, versucht noch besser zu sein. Das heißt, ein Havertz oder ein Wirtz, egal wer, wird auch versuchen, natürlich dann auch schon schnell auf eine Scorer-Anzahl zu kommen. Ich finde, der Gegner gibt auch die Möglichkeit, dass du gleich gut ins Turnier starten kannst. Ich meine, wenn ich jetzt ein Havertz wäre, ein Stürmer in der Position, würde ich sagen, vielleicht kann ich hier schon 2, 3, 4 Tore machen. Man hat auch eigene Ziele. So schön der Titel ist für die Mannschaft oder so, will ich für mich immer die beste Leistung abrufen, damit ich zufrieden bin und damit mein Konkurrent natürlich auch weniger Einsatzzeit in Zukunft hat.
Und wahrscheinlich gerade bei einer WM, ne, was halt für die Spieler auch mit das Größte ist, passiert das wahrscheinlich noch seltener als in der Bundesliga. Also ich glaube, auch da werden die Sinne geschärft sein. Curaçao wird natürlich mit allen Mitteln irgendwie kämpfen, das Spiel so lange wie möglich offen zu halten. Zeitspiel aber wird da wahrscheinlich kein Faktor werden. Und warum, das erklärt uns nochmal unser Schiri-WM-Experte Frank Willenburg.
Dieses Signal wird uns bei der Weltmeisterschaft häufig begegnen. Das ist der 5-Sekunden-Countdown, den der Schiedsrichter dem Spieler zeigt, der zum Abstoß oder Einwurf bereitsteht. Natürlich eine Maßnahme gegen das lästige Zeitspiel. Sollte der Spieler dennoch gegen diese Regel verstoßen, kriegt der Gegner den Einwurf oder bei Abstoß sogar den Eckstoß zugesprochen. Also eine richtig gefährliche Situation. FIFA-Schiedsrichterchef Colina hat übrigens eine kleine Ausnahme gemacht. Sollte es einen Einwurfspezialisten geben, der mehr Anlauf braucht, also mehr Zeit, dann soll der Schiedsrichter dieses im Sinne des Fußballs zulassen.
Ja, und genau das haben wir jetzt schon beim 1-0 von Tschechien gesehen, ne? Zufall mit dem langen Einwurf und dann direkt ein Tor daraus entstanden. Nils, haben sich diese Neuerungen für dich schon ein bisschen bewährt bei den ersten WM-Spielen?
Naja, also ich meine, A, als Zuschauer, auch als Spieler, hat man natürlich mal unterschiedliche Sichtweisen. Wir wollen immer mehr nette Spielzeit, wir wollen, dass ganz viel dabei im Spiel ist. Wir wollen jetzt auch nicht zum Schluss, gerade wenn unsere Mannschaft dann zum Beispiel die Deutschen mal hinten liegen, dass dann auch nicht jetzt wahnsinnig auf Zeit gespielt wird. Deswegen, das ist schon dann auch, 5 Sekunden ist nicht viel. Also da muss ich schon beeilen, aber ich glaube, wir profitieren auf lange Zeit und man hat es jetzt auch schon gemerkt, dass dann auch schneller geht alles.
Ich wollte gerade sagen, gerade die Mannschaften, die eher favorisiert sind, werden wahrscheinlich eher davon profitieren, weil Zeitspiel ist wahrscheinlich eher dann bei den anderen Teams.
Da sind wir wieder beim Thema Stressen, Stressen, Stressen. Das ist dann schon gut für die Mannschaften, die eher, sag ich mal, auf Tempo gehen.
Ja. Ja. Dann zum Abschluss, Nils, jetzt brauchen wir dir hier Orakel Krake Petersen, haben wir ja gesagt, ne? Weil der Mann hat ja das Champions-League-Finale richtig getippt, exakt richtig. Was sagt er beim Auftakt gegen Curaçao?
Ich gehe auf einen 6-0.
Ein 6-0. Ja, das ist saftig, würde ich mal sagen.
Ja,
warum bist du so optimistisch?
Ich kann es ganz schwer einschätzen. Das Problem ist natürlich, dass du schon mit Curaçao einen Gegner hast, der einfach jetzt nicht das Niveau von Deutschland hat. Auf der anderen Seite, klar, die Bedingungen vor Ort, dann die Deutschen, wie können sie das Tempo gehen auch. Also es ist wahnsinnig schwer zu tippen, aber ich glaube nicht, dass Curaçao viele Möglichkeiten bekommt. Also Manuel Neuer wird entspannt hinten stehen können und vorne musst du schauen, dass du natürlich dann schon auch gerade hinten raus das ein oder andere Tor machst. Erste Halbzeit werden wir uns noch schwer tun.
Ja. Wo guckst du das Spiel?
Ich bin auf Mallorca tatsächlich. Megapark oder Bierkönig. Mal schauen, wo kein Einlassstopp ist.
Bitte Videomaterial. Müssen wir hier nächstes Mal einspielen.
Bring ich mit.
Ja, also da kommst du nicht drum herum. Das werden nächste Woche mal fragen, so wie viel Bier waren es am Ende im Bierkönig.
Kann ich verstehen, ja.
Okay. Vielleicht auch so ein Gesangsvideo. Das würde ich auch gerne sehen von dir.
Mal gucken. Okay. Schwierig. Okay. Aber ja.
Da haben wir schon mal einen kleinen Teaser für die Leute. Nächste Woche müsst ihr wieder einschalten, Freunde. Geht gar nicht anders. Danke, Nils. Viel Spaß auf Malle und dir auch einen schönen deutschen Auftakt in diese WM.
Danke dir, Marc. Wünsche ich dir auch.
Einer, der übrigens schon in den USA ist, das ist mein Kollege Yannick Brunner. Der hat ja in der letzten Woche dann auch schon hier seine Rubrik bei uns gestartet, ist in den USA für ein bisschen Buntes, spricht mit ein paar Fans. War jetzt auch beim Eröffnungsspiel und hat da das ein oder andere spektakuläre Outfit gesichtet.
La última milla, die letzte Meile zum Aztekenstadion. Hier laufen gerade tausende mexikanische Fans Richtung Stadion und wir machen uns auf die Suche nach den besten Outfits des Eröffnungsspiels. Let's go! Hey, für unglaubliche Outfits. Hier wird es gerade richtig, glaubt, hier kommen langsam die Fans von Mexiko auch an. Mir bleibt nicht viel zu sagen, als ich habe mich als Host, als guter Host natürlich schlicht angezogen, damit die Fans glänzen können. Marc, ich glaube nicht, dass du mit den Fans hier mithalten kannst, was dein Outfit angeht.
Ja, ist schwierig. Also mir hat die Frau im Axolotl, ich glaube, es war eine Frau im Axolotl-Kostüm, das hat mir am besten gefallen, muss ich sagen. Aber du, ich fühle mich in meinen Zalando-Klamotten hier auch ganz wohl. Naja, das war's mit Spotlight DFB, Freunde. Viel Spaß beim Auftakt gegen Curaçao. Schreibt auch gerne mal eure Tipps in die Kommentare und dann sehen wir uns hier am Montag wieder zur Recap-Show. Da analysieren wir das Spiel von A bis Z. Bis dahin. Ciao, ciao.